Börsenradio Network AG.
Ich stelle also das Geschehen an der Börse nicht in Frage, sondern ich akzeptiere es und folge dieser Akzeptanz. Also ich stelle das Ding mal um. Ist es so schön, um wahr zu sein, und baue daraus, die Kurse an der Börse sind real. Und etwas, das wahrer ist als reale Kurse, gibt es an der Börse einfach nicht. Daran kann man sich immer orientieren, und das, ja, am Ende ist das schön. Für mich jedenfalls.
Martin Weinrauter, jetzt im Grohmann und Weinrauter Podcast aus dem Börsenradiostudio.
Mein Name ist Martin Weinrauter. Wir haben Sommer 2026. Das erste halbe Jahr ist tatsächlich rum. Und die Frage stellt sich, wie kommen wir aus diesem Sommer wieder raus?
Willkommen beim Börsenradio. Lassen Sie uns gemeinsam den Börsendurchblick gewinnen. Ja, Sommer richtig. Halbzeitbilanz. Diese hungrigen Kraniche, über die wir Anfang der Saison gesprochen haben, eigentlich kein Thema mehr. Die stecken vermutlich auch im Sommerloch. Da soll auch die Börse stecken, denn ein sehr weiser Mann soll einmal gesagt haben, sell in May and go away and don't come back before St. Ledger's Day. Dieser Spruch, oft im, ja, Denglischen vielleicht so ein bisschen, was das Ende angeht, vereinfacht in remember to come back in September. Ist das eine Weisheit oder doch eher ein Relikt aus der Zeit der Drachen, der jungfräulichen Prinzessinnen, der Pferdewetten des englischen Geldadels? Ist es ein Muster ohne Wert, lediglich mit Bonmot-Charakter?
Sag mal erstmal so, es gibt ja nicht nur diese eine Geschichte, die jetzt wunderbar zum Sommer passt, es gibt ja auch noch andere. Und es lohnt sich immer hinzuhören, denn es stecken ja Erfahrungen darin. Erfahrungen, die gemacht wurden und die so lange geteilt wurden, bis sie jeder kennt und lange Zeit später noch wiederholt. Eine Erfahrung also, die sich gehalten hat. Für mich elementar natürlich auch bei diesen Börsenbonbons, the trend is your friend. Das ist natürlich unsere Überschrift hier, die uns trägt. Aber stimmt schon, auf jeden Fall gehört auch dazu, sell in May and go away. Und wenn man dann so richtig schön reimt, kommt man hin, but remember to come back in September. Es reimt sich schon, es hat eine wohlklingende Sprachmelodie. Es steckt auch die Erfahrung einer Lebenswelt darin, in der diese Erfahrung gemacht wurde. Denn, so erzählt man sich tatsächlich, in diesen früheren Zeiten haben die Börsianer in der Sommerhitze die Großstadt verlassen und sie haben sich in ihre Sommerfrische verabschiedet. Und anschließend war dann nicht mehr viel los an der Börse bis zum Herbst. So erzählt man sich's jedenfalls.
Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber mittlerweile gibt's ja Klimaanlagen. Wir haben die Kurse nicht mehr aus der Zeitung, die dann 3 Tage alt sind, sondern wir haben hier im Sekundentakt sind wir unterwegs. Also die Praxis hat sich doch geändert oder die Umstände haben sich geändert. Wie sieht's bei Ihnen jetzt mit der Praxis aus? Sommerfrischler, handeln Sie entsprechend?
Es ist tatsächlich so, Muster haben sich geändert. Denn der Handel an den Börsen lebt nicht mehr in erster Linie von den Menschen und ihren ganz persönlichen und direkten Interaktionen an einem ganz konkreten Ort und davon, dass hier natürlich auch Informationen ausgetauscht wurden. Informationen, es gibt sie heutzutage jederzeit und überall und nicht zu wenig, sondern eher zu viel. Und wenn die Menschen heute in der Sommerhitze Urlaub machen, sind sie tatsächlich an jedem Ort und überall informiert und sie können von diesem Ort, an dem sie sind, wo immer das auch sein mag, mit einem Klick handeln. Sell in May and go away ist von seiner Geschichte her also nicht mehr so nachvollziehbar wie im vergangenen Jahrhundert. Was aber nicht heißt, dass nicht dann und wann, zum Beispiel in diesem Jahr, es nicht doch genauso kommen könnte, dass das sinnvoll gewesen wäre.
Was würde denn dafür sprechen?
Na, ich drehe mal um. Die Daten in diesem Jahr würden nicht dagegen sprechen. Sell in May hätte an der Nasdaq in diesem Jahr funktioniert. Mit einer wichtigen Einschränkung. Man hätte tatsächlich am letzten Handelstag verkaufen müssen, denn der Mai war zunächst mal ein sehr starker Monat für die Tech-Werte und damit auch indirekt für den Nasdaq-Index. Die ersten 3 Handelstage im Juni, die stiegen dann ebenfalls noch. Aber am 5. Handelstag im Juni, es war ein Freitag, er endete dann mit dem größten Kursverlust in Indexpunkten aller Zeiten für die Nasdaq zunächst mal dieser Aufwärtstrend. Oder nochmal anders gesagt, das Hoch, an dem man hätte verkaufen können, wurde an einem Mittwoch, dem 3. Juni erreicht und das Tief verrückterweise 5 Handelstage später an einem Dienstag, dem 9. Juni. Und seitdem handelt die Nasdaq in dieser Brandbreite, die in diesen nur 5 Handelstagen ausgelotet wurde. Die Nasdaq macht tatsächlich in dieser Handelsspanne seither eine Sommerpause. Wer also Ende Mai verkauft hätte, hätte bisher nichts verpasst. Jedenfalls nicht an der Nasdaq.
Also das heißt, Nasdaq, die Börse am Times Square, hat mit ihrem Kursverlauf seit Mai dann ein Eigenleben aufgeführt.
Also sag mal so, es gab andere Börsen, die nicht so tech geprägt sind. Und hier liegt das Kursniveau schon über den Kursständen aus dem Mai, auch aus den Schlussständen von Mai. In Amerika zum Beispiel der Dow Jones, in Europa der Stoxx Europe 600. Da hätte man tatsächlich etwas verpasst, ein wenig jedenfalls. Nicht sensationell, aber man hätte schon was verpasst. Und die Antwort auf die Frage nach dem Eigenleben von der Nasdaq seit Mai lässt sich über die KI-Story und die Tech-Werte und in diesem konkreten Zeitabschnitt der Börsengeschichte über den Sektor der Speicherchip-Hersteller vermutlich viel besser beantworten als über das Börsenbonbon Sell May and Go Away.
Also das heißt im Grunde genommen kein saisonales Thema, sondern ein Thema, ein zyklisches Thema vielleicht, was zufälligerweise mit dem Mai dann zusammenhängt. Worum geht's? Speicherchip-Hersteller waren ja und sind ja nach wie vor das Riesenthema. Die Kurse sind durch die Decke gegangen in einem Geschäft, was ja sonst extrem zyklisch ist. Und man hört ja auch immer wie so die kritischen Stimmen, naja komm, letztendlich ist Nvidia ein Speicherchip-Hersteller und das wird wieder zu einem normalen Mittelweg zurückkommen. Also es war einfach anders, ist einfach anders. Wir sehen dort Gewinnexplosionen und auf einmal ist ein anderes Bonbon, scheinen die Bäume doch in den Himmel wachsen zu können.
Und so sah das aus, tatsächlich. Es schien auf einmal diesmal noch eins davon, diesmal ist alles anders. Mhm. Es schien so, als wenn diesmal im Speicherchip-Bereich tatsächlich die Welt sich geändert hätte und die zyklischen Aufs und Abs tatsächlich in eine Boomphase gemündet hätten. Und dann kommt, was kommen muss. Alle Welt stürzt sich auf diesen Sektor. Das Thema wird erkannt. Jeder will handeln. FOMO greift um sich. Fear of missing out. Jeder wollte dabei sein. Und am heißesten wurde diese Geschichte gar nicht mehr in Amerika gekocht, sondern in Korea. Denn da Samsung, SK Hynix haben den koreanischen Index, kann das nicht anders sagen, in den Himmel gehoben. Und diese beiden koreanischen Unternehmen bilden gemeinsam mit Micron aus den USA so eine Art Triumvirat der maßgeblichen Speicherchip-Hersteller. Und man muss sagen, auch wenn solche Trends tatsächlich immer länger dauern, als man sich das vorher vorstellen konnte, irgendwann kommt, was kommen muss. Jeder Trend kommt irgendwann an ein Ende. Und wenn nach einem solchen Lauf so viele Menschen dann so viele Gewinne auf ihren Büchern haben, dann können und wollen ebenso viele Menschen ihre Gewinne auch nach Hause bringen. Und in Korea wurde es dann wirklich dramatisch. Internationalen Akteure hatten schon Positionen abgebaut, inländische Adressen hatten übernommen, teilweise auf Kredit. Und als dann die Kurse runterkamen, gerieten viele Spekulanten unter Druck. Da die Sicherheiten nicht mehr reichten, wurden die Portfolios von den Banken glattgestellt. Der Markt wurde damit radikal bereinigt. Vorgestern und gestern ging es dann schon wieder hoch und zwar deutlich. Dennoch, Samsung nur mal auf Zahlenebene liegt auf Monatssicht nach dieser Erholung um fast 15%, immer noch 23% hinten. Aber seit Jahresanfang sind das immer noch 111% Gewinn nach dem Kurzrückgang. Das ist extrem.
Also mir liegt gerade mein Kimchi schwer im Magen, aber die wenigsten deutschen Anleger, die werden ja am koreanischen Aktienmarkt auch nicht engagiert sein, oder?
Naja, direkt nicht. Indirekt aber schon, denn man vergisst das immer. Korea ist neben Taiwan einer der beiden Kurstreiber der Emerging Markets gewesen. Man glaubt das irgendwie gar nicht so recht, dass Korea und Taiwan, diese so weit entwickelten Länder, immer noch im Index der Emerging Markets, der sich entwickelnden Länder sind. Aber so ist es. Und seit dem Sommer des vergangenen Jahres, also wirklich 12 Monate zurück, als wir unsere Kaufsignale für Emerging Markets bekommen haben, wurden dieser Emerging Market Index und damit auch die ETFs der Emerging Markets über das KI und das Halbleiter-Thema angetrieben. Emerging Markets über KI und Halbleiter. Und diese KI, dieses KI-Thema ist die Story, die den Markt seit Jahren bewegt. Und das Interessante ist, diese Story ist immer noch nach all dieser Zeit außergewöhnlich lebendig und dynamisch. Ich fasse nochmal so die einzelnen Etappen zusammen, weil die so spannend sind und weil wir über jede einzelne auch gesprochen haben. Zuerst wurden die Magnificent Seven beflügelt. Große Story, Home Runs dabei. Dann wurden die großen Softwareanbieter mitsamt ihrem bis dahin so als stabil geltenden Geschäftsmodell abgestraft. Boah, sind die runtergegangen. Dann wurden die Halbleiterhersteller zu den Hotspots der Börsenwelt erklärt. Nvidia kennt heute jeder. Speicherchip-Hersteller wurden dann zum Nadelöhr und konnten auf einmal utopische Preise verlangen und die auch noch gezahlt wurden. Und dann kam der Mai und die Stimmung auf der Party bekam tatsächlich einen Dämpfer.
Normalerweise würde ich jetzt fragen, wie geht's weiter? Aber ich bin ja lernfähig, deswegen formuliere ich es anders. Wie kann es jetzt weitergehen nach einem solchen Dämpfer?
Cool. Lernfähig, ja. Es gibt tatsächlich immer zwei Möglichkeiten. Variante 1, die Party ist vorbei. Variante 2, die Party ist gar kein Eintages-Event, sondern ein Festival und alle sind nur einmal schlafen gegangen.
Bringt mich jetzt auch nicht weiter. Also wie kommt das aus dem Dilemma raus? Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, also mindestens zwei.
Ja, man kommt nicht raus. Man hat diese Möglichkeiten, dieses Dilemma nicht in der Hand. Man hat nur in der Hand, wie man darauf reagiert.
Also die Magnificent Seven kommen seit einiger Zeit nicht mehr von der Stelle. Software scheint, machst du doch selber, Do-it-yourself-Zeitalter angekommen zu sein. Jetzt ist auch noch den Halbleitern die Luft ausgegangen. Wo sind die Lichtblicke?
Naja, die anderen Sektoren sehen stabil aus. Siehe Dow Jones, siehe Stoxx Europe 600. Und auch mir scheint die KI-Geschichte noch nicht am Ende zu sein. Was mich in der letzten Woche überrascht hat, war Apple. Die haben sich in der vergangenen Woche sowas von vital gezeigt und sie haben auch ein neues Allzeithoch erreicht. Sie haben es am Freitag in der vergangenen Woche sogar geschafft, zwischenzeitlich mal, Nvidia vom Börsenthron des wertvollsten Unternehmens der Welt zu stürzen und diese Rolle kurzfristig mal, aber sie haben sie zwischenzeitlich mal übernommen. Das war ein Wort von Apple.
Apple, it simply works. Also ich habe immer so formuliert, naja, lass die Apples mal, da gab es ja die Geschichten, die haben jetzt einen KI-Boom komplett verschlafen. Nee, wartet doch mal ab. Das war schon oft so, dass die gekommen sind und es dann richtig machen. Ist das jetzt der Moment?
It simply works. Es erinnert mich daran, wo mein ältester Sohn mir damals gesagt hat, ich soll mal von meinem Siemens-Handy weggehen und soll einfach wirklich jetzt mal diese Wisch- und sowas Geschichten da anmachen. Er hat mir dann tatsächlich gesagt, Apple, mit Apple kannst selbst du das hinkriegen. Ich bin nicht so technikaffin und siehe da, mit Apple konnte selbst ich das auch hinkriegen dabei. Aber nochmal zurück und Apple und den KI-Trend und das, was sie da verpasst haben. Und sie schienen ja wirklich out zu sein. Es sah tatsächlich so aus. Google im Bereich der Handys, der große Konkurrent, konnte mit Gemini punkten. Und Apple Siri schien, wie soll man sagen, auf einmal von vorgestern zu sein. Und dann entdeckt der Markt auf einmal, dass Apple im Gegensatz zu den Hyperscalern, also den Betreibern der großen Rechenzentren wie Amazon, Google, Microsoft, immer noch auf einem Berg von Geld sitzt und dass der Cashflow weiterhin frei strömt und nicht verplant ist. Man entdeckte, dass Apple nun von keinem eigenen KI-Produkt abhängig ist, wo die Launen sich ja manchmal auch im Wochen- oder im Monatstakt verschieben und die Kunden gehen von hier nach dahin dabei, sondern sie sehen, dass Siri auf einmal zur neuen Schaltzentrale für die Wahl der User wird. Und Siri fragt dann tatsächlich, welche KI möchtest du nutzen? Und die Anwender können das entscheiden und frei wechseln, von einer KI zur anderen gehen. Und auf der Stufe davor werden die einfacheren KI-Themen tatsächlich lokal auf den Apple-Geräten vor Ort verarbeitet. Sie werden nicht weggeschickt, sie werden nicht zurückgeholt, sondern sie bleiben auf dem Gerät der Apple-User. Und wenn das nicht reicht, weil die Anfrage etwas komplexer ist, geht es erstmal auf Apple-Server. Dann erst wird es in Zukunft aus dem Apple-Universum rausgehen und verschlüsselt mit geschützten Daten. Und ich denke, genau das ist es, was die Story ausmacht. Der Schutz der Daten könnte auf Dauer das zentrale Argument für Apple, ja, bleiben, muss man eigentlich sagen. Google und Meta lassen sich ihre Dienste mit Daten bezahlen und die Kunden von Apple zahlen für die Hardware und die Software, die ihre Daten schützt. Das ist eine andere Story und der Markt hat sie aufgegriffen, hat gezeigt, da ist was dran.
Und dieses dran heißt, man braucht dafür, um die KI lokal nutzen zu können, auch entsprechende Geräte, leistungsstarke Geräte dann der neuesten Apple-Generation, das machen die offensichtlich ganz geschickt. Und jeder, der sich bislang gefragt hat, boah, warum soll ich jetzt schon wieder ein neues iPhone kaufen? Das alte tut's ja noch. Die werden nun wissen, warum. KI, da geht also immer noch was. Wie sieht's denn das aus mit SpaceX, dem großen Thema des Frühsommers?
SpaceX wurde entzaubert. Wow, es wurde wirklich so viel Stimmung gemacht. Ich habe die Analysen gelesen, die Harmlosen sagten, $300 ist das Kursziel und der Nächste sagte, boah, 600 und der Dritte kommt um die Ecke und sagt, ach was, falls es gut läuft, $900. Ja, gab ein paar gute Tage und dann ging es in die andere Richtung. Und jetzt geht es darum, wo SpaceX tatsächlich den Boden findet. Und in der Kursgeschichte des Unternehmens gibt es ja keine Orientierung. Vielleicht, wir hatten das Thema schon mal, wir hatten den Namen auch schon mal genannt, kann man sich an der Nummer 2 im Markt orientieren, an Rocket Lab. Sie wurden mit dem Hype von SpaceX nach oben getragen und kamen anschließend nahezu im Gleichschritt zurück mit SpaceX. Beide Aktien haben sich seit ihren Hochs in etwa halbiert.
Noch ein ganz anderes Thema, Herr Weinrauter, wie sieht's aus mit Gold?
Sieht aus, als hätten alle Welt das Goldthema vergessen, könnte man fast meinen. Aktuell kein großes Thema. Das diskutiert für so einen Mantel des Schweigens drüber gebreitet. Im März konnte Gold einen Rückschlag aus dem Februar nicht mit einem neuen Allzeithoch überbieten. Bei diesen Kursen von $5,500 in etwa ging das nicht weiter aufwärts und seitdem war mit Gold kein Gewinn mehr zu machen. Man sagt im Moment, die Kurse unter $4,000 könnten gegebenenfalls das Kaufinteresse von antizyklischen Käufern oder auch von der Schmuckindustrie wecken. Die waren ein bisschen aus dem Markt rausgegangen, als Gold zu teuer wurde. Technisch ist Gold mittlerweile in einem etablierten Abwärtstrend gefangen, unterhalb der 200-Tage-Linie. Und jetzt kann man sagen, zwei Möglichkeiten. Ich sehe das bei meinen Kollegen mit ihren Allwetterportfolios. Strategische Positionen könnten jetzt antizyklisch reallokiert und damit wieder aufgestockt werden, falls man sie vorher bei den höheren Preisen antizyklisch ebenfalls reallokiert und dann anteilig verkauft hätte. Das ist eine Option, die im Raum steht. Bei den trendfolgenden Handelsmodellen, die Risikomenschen, sieht das anders aus. Wir beachten das entsprechend und stehen in unserem Handelsmodell Ivy beim Gold aktuell an der Seitenlinie und warten ab, was da noch passiert.
Gehen wir in die digitale Welt. Bitcoin ist tot. Es lebe Bitcoin?
Bitcoin. Ja, das ist schon ein Jahr her. Im Sommer vor einem Jahr hat Bitcoin sein Allzeithoch bei $125,000 erreicht. Und im Februar bereits hat Bitcoin die Marke von $60,000 getestet. Mehrere Anläufe seitdem, durch dieses Niveau nach unten durchzubrechen, sind seitdem abgewehrt worden. Und das heißt wirklich, die Marke $60,000 hat beim Bitcoin an Gewicht gewonnen. Falls der Markt hier durchbricht, könnte es erneut dynamisch werden. Dann geht ein neues Kapitel auf. Falls die Marke hält, würde man hinterher sagen, wow, da hat sich eine richtig breite und solide Unterstützung ausgebildet. Wir stehen im Moment beim Bitcoin in dieser Situation natürlich an der Seitenlinie, außer klar, bei strategischen Positionen.
Dann machen wir weiter mit unserem Halbjahres-Zwischenbericht sozusagen. Jetzt abseits von diesen strategischen Positionen, derzeit kein Gold, kein Bitcoin bei Ihnen. Wie sieht's aus mit den Emerging Markets?
Die sind im Portfolio geblieben, im Gegensatz zu Gold und zu Bitcoin. Trotz des Rückschlags der Halbleiterbranche und des Drucks auf den koreanischen und taiwanesischen Markt und generell auch der Belastung für die asiatischen Emerging Markets durch die erneut steigenden Ölpreise aufgrund des Kriegs im Nahen Osten, noch sind Emerging Markets im Portfolio, obwohl sie haben schon ganz schön Gewinne wieder abgegeben. Ebenso, und ich greife jetzt mal direkt vorneweg, wie unsere trendgesteuerten Rohstoffpositionen, die sind historisch bedingt Energy-lastig und haben Energy-Schwerpunkte. Und haben damit natürlich ein ganz natürliches Gegengewicht zu den Risiken der geopolitischen Ausgangslage geliefert. Das war jetzt nicht so geplant, dass es so kommen muss, aber die Algorithmen haben sich tatsächlich diese Position so gezogen und es funktioniert im Moment wunderbar unter Diversifikationsgesichtspunkten.
Also geopolitische Ausgangslage heißt ja momentan die Situation im Nahen Osten, USA, Israel, Iran. Wie geht's hier weiter? Jetzt die aktuellen Entwicklungen, jetzt tauchen die Houthis auf einmal wieder auf und man bombt sich zumindest verbal gegenseitig in die Steinzeit?
Ich weiß das nicht. Ich wüsste auch nicht, nach welchen Kriterien ich hier in diesen Auseinandersetzungen eine Meinung entwickeln sollte. Daher bleibt mir einfach die Orientierung an den Märkten und sie geben ja auch Orientierung und Halt.
Ja, vielleicht sollte man hin und wieder mal Infantino anrufen, oder?
Und ihm sagen, was er machen soll. Oder wo war jetzt der Hintergrund der Frage?
Also wenn Trump nicht mehr weiter weiß, haben wir ja gelernt, dann setzt er seinen Telefonjoker.
Ja gut, aber das ist ja in dieser Geschichte, hatte das Spiel ja ein paar Mal gespielt. Er droht, er zieht zurück, er sagt, ich mache nicht. Ich muss einfach nochmal auf den Ausgangspunkt zurückgehen. Ich weiß nicht, wie ich das auflöse und ich denke auch, außer mir weiß es kein anderer dabei. Das, was wirklich zählt, ist in dieser so schwer zu greifenden Ausgangslage politisch, aber auch wirtschaftspolitisch dabei, sind die Märkte und ihre Antwort darauf, das, was der Markt aus dieser Situation macht. Und da muss man wirklich sagen, die Aktienmärkte sind im Aufwärtstrend. Dow Jones und Stoxx Europe 600 haben das im Sommerloch der Märkte wirklich nochmal bestätigt. Und auch die Inflationserwartung und die Zinsen, die man jetzt wirklich in Alarmstimmung sehen könnte, senden im Moment keine marktbewegenden Notsignale. Und es gibt, abgesehen von dem letzten Hotspot der Speicherchip-Hersteller, der zweifellos übergekocht war, sich mittlerweile wieder etwas beruhigt hat, nach wie vor in den Debatten der Marktteilnehmer, so nehme ich es jedenfalls wahr, sehr viel Skepsis, denn die Kurse sind über einen langen Zeitraum gestiegen, die Performance war gut. Man glaubt, ich denke, das ist irgendwie so ein Grundthema. Man glaubt, es sei zu schön, um wahr zu sein.
Und? Ist es zu schön, um wahr zu sein?
Diese Frage ist natürlich eine Infragestellung dessen, was ist. Und ich sehe das grundsätzlich tatsächlich an der Börse immer anders. Ich stelle also das Geschehen an der Börse nicht in Frage, sondern ich akzeptiere es und folge dieser Akzeptanz. Also ich stelle das Ding mal um. Ist es zu schön, um wahr zu sein? Und baue daraus, die Kurse an der Börse sind real. Und etwas, das wahrer ist als reale Kurse, gibt es an der Börse einfach nicht. Daran kann man sich immer orientieren und das, ja, am Ende ist das schön. Für mich jedenfalls.
Schön. Also wirklich, wirklich schön. Ein herrliches Sommerinterview und das lassen wir jetzt auch mal als Schlusspunkt so stehen. Vielleicht fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Also wir kommen von dieser grundsätzlichen Anmerkung immer noch nicht weg. Der langfristige Aufwärtstrend an den Börsen ist weiterhin intakt. Dow Jones und europäische Aktien sind auch im Sommerloch vital und haben damit diese grundlegende Verfassung noch einmal bestätigt. Das Tech und damit das KI-Thema hat gewackelt, aber mehr auch nicht gestürzt. Und Apple zeigt, was hier geht und was möglich ist. Die Letzten im KI-Spiel können durchaus wieder die Ersten sein. Gold und Bitcoin, abseits von strategischen Positionen, kein Thema. Beide Assets befinden sich in einem etablierten Abwärtstrend. Das war der Risiko- und Chancenmanager Martin Weinrauter von der Grohmann und Weinrauter Vermögensmanagement GmbH aus Königstein im Taunus. Dankeschön für diesen Börsendurchblick.
Gerne.
Das war aus dem Börsenradiostudio der Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.